Nun hören wir die Aufzeichnung, wie Gott sie durch Lukas uns überliefert hat. Und ich hatte die Susanne gebeten, ob sie uns das vielleicht vorlesen könnte. Und jetzt noch eine Frage an dich, Susanne. Kannst du das lesen? Schau mal, kannst du das lesen? Gut.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt gezählt wurde. Und dieser Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit des Quirinus, Statthalter von Syrien, war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, einer jeder in seine Stadt. Da machte sich auf und Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids. Die heißt Bethlehem, weil er aus der Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließ mit Maria, seiner vertrauten Weibe. Die war schwanger, und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren allerersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden und hüteten des Nachtes ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und als beide war da bei den Engeln, der Menge, den herrlichen Herrschern, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen eines Wohlgefallen. Und als sie die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen allein und fanden beides, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von dieser Kindel gesagt hat. Und alles, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dass das ein Kindel war, finde ich auch gut. Passt auch zu Bayern. Ja. Ja, die Botschaft des Engels haben wir ja auch hier gehört. Die Worte waren folgendermaßen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Siehe bedeutet hier: Schau genau hin, hör genau zu, das sollst du nicht verpassen. Es sind schon merkwürdige Worte, die Hirten von dem Engel gehört haben. Es heißt nämlich, es wird von einem Kind gesprochen, das ihnen geboren wurde. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es das Kind doch seiner eigenen Eltern. Wem gehört denn das Kind? Ja, doch den Eltern. Oder? Was denkst du, Miriam? Ja? Du gehörst doch Papa und Mama. Ja, genau. Aber hier wird den Hirten gesagt, dass dieses Kind ihnen geboren wurde. Dass es für sie auf die Welt gekommen ist und nicht nur für sie, sondern diese ganze Botschaft soll auch die Welt erfahren. Für die ganze Welt ist somit dieses Kind geboren. Also auch für uns heute hier in Grassau. Dieses Kind wird nun näher beschrieben. Dabei möchte ich auf eine einzige Bezeichnung eingehen. Das Kind ist der Retter. Bei dem Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, da wird genau dies angesprochen. Christ, der Retter, ist da. Jesus ist der Retter. Aber wovon rettet er denn? Dazu möchte ich euch eine kleine Beispielgeschichte erzählen. Sie soll verdeutlichen, was es heißt, dass Jesus der Retter ist. Die Botschaft der Engel soll uns nämlich ganz nahe kommen, wir, die wir hier sind. Und zwar so nahe, dass sie uns tatsächlich trifft. Also das ist mein Gebet, auch dass ich, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Herr, schenke, dass deine Botschaft die Herzen der Menschen trifft. Dass es nicht einfach nur so war, dass man, naja, es war ganz nett gewesen. Das wäre zu wenig. Ich gehe davon aus, dass ihr eben auch nicht einfach hierher gekommen seid, weil nichts gerade Interessantes im Fernsehen war, sondern weil man an Weihnachten vielleicht auch mal an die Wurzeln denkt, dass man sich auch damit beschäftigt, mit der Geburt des Retters. Die Hirten waren auf dem Feld, jeden Tag und das schon seit Generationen. Es scheint eine ganz gewöhnliche Nacht zu sein. Nichts deutet darauf hin, dass es anders werden könnte, wie alle Nächte eben auch vorher. Und dann kam das Ungeheuerliche, das Unglaubliche, das Ereignis, das kein Menschen, wenn er damals dort gewesen wäre, unberührt hätte lassen können. Plötzlich wurde es gleißend hell, ein Engel erschien ihnen und nachdem er seine Botschaft sagte, kamen noch weitere hinzu. Es müssen Tausende gewesen sein. Es heißt nämlich im Lukas Kapitel 2, Vers 13, die Menge der himmlischen Heerscharen, die fingen an, Gott zu loben. War sicherlich ein ganz extremes Ereignis, was die Hirten hier hatten. Wer kann schon von sich aus behaupten, dass er in die Ewigkeit blicken konnte, um Gottes Heerscharen zu sehen? Alle hörten die Aussage, euch ist heute der Retter geboren. Gut, darüber machen sich natürlich die Menschen Gedanken. Ich habe mir das einmal so vorgestellt, der erste Hirte, nennen wir ihn mal Joel. Er ging mit zu dem Kind und er dachte, dieses Kind wird einmal ein Mann werden. Und mit der Kraft Gottes wird er endlich die sozialen Unterschiede aufheben. Wir Hirten sind eine sehr verachtete Gruppe. Er wird uns sicher retten von der Ungerechtigkeit, dass Menschen auf andere Menschen herabschauen. Er wird die Sklaverei abschaffen und soziale Gerechtigkeit einführen und überhaupt könnte er die Völker befrieden, damit sie keinen Krieg mehr führen. Rettung für unsere verdorbene Gesellschaft. Der andere Hirte, nennen wir ihn Amos. Er hat eine kranke Frau und leidet darunter, dass es einfach nicht besser wird. Auch hat er ein Herz für die damals ausgestoßenen Aussätzigen. Der Ruf der Engel hat in ihm dies ausgelöst, dass Jesus der Retter ist von Krankheit und Schwäche. Wie sehr kann ein Mensch darunter leiden, wenn seine Kräfte nachlassen und die Krankheit ihn plagt? Amos hatte wie viele andere eine Sehnsucht nach Heilung und Gesundheit. Rettung von Krankheit und Alter. Ein weiterer Hirte, der Aaron, der dachte, dass Jesus der Retter seiner Alltagssorgen sein wird. Wie sehr ist er schon in die Schuldenfalle getappt? Das Leben wird so schwer, wenn man morgens schon mit Sorgen aufwacht. Kann Jesus nicht von seinem Himmelsschatz etwas abgeben? Kann er nicht dafür sorgen, dass auch er einmal Glück hat, dass ihm das Glück zuwinkt? Jesus, der Retter von Armut und Not. Diese drei Hirten hatten sich vorgenommen, jedes Jahr an einem Tag, an dem die Engel erschienen sind, sich dann zu treffen. Sie feiern die Geburt dieses Kindes und erzählen sich an diesem Tag ihre Erlebnisse. Joel, der sich auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet hat, der darauf gehofft hat, wurde von Jahr zu Jahr deprimierter, da sich keine Veränderung anbahnte. Amos, der auf Gesundheit und Heilung hoffte, hatte zwar von einzelnen Heilungen auch erzählen können. Jesus hat ja auch einige Menschen geheilt, aber die meisten blieben doch krank und dann ist Jesus auch selbst gestorben. Aaron kämpfte weiter mit seinen Geldsorgen und hatte ein mühsames Leben. Und auch heute gibt es Menschen, die sagen, 2000 Jahre Christentum, und was hat es uns gebracht? Jesus, der Retter, aber von was? Für viele eine unbeantwortete Frage. Sie haben nicht den blassesten Schimmer, wenn es heißt, freut euch, der Retter ist da. Wisst ihr, warum Jesus überhaupt Jesus heißt? Warum Jesus Jesus heißt? Dem Josef wurde gesagt, dass er das Kind von Maria Jesus heißen soll. Du sollst ihm, so sagt ihr, ja, der Engel, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wisst ihr, warum Jesus auch das Lamm Gottes bezeichnet wird? Johannes der Täufer deutet auf Jesus und sagt laut seinen Zuhörern, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wisst ihr, warum Jesus am Kreuz starb? Der Apostel Petrus lässt da keinen Zweifel. Er schreibt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wisst ihr, warum der Vater im Himmel Jesus überhaupt auf die Welt schickte? Er hat es dort doch viel besser gehabt. Es gab nur einen Grund. Johannes schreibt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der heilige Gott wird keinen Sünder in seinen Himmel lassen. Menschen mit unvergebener Schuld werden fern von Gott in großer Not sein. Dort werden sie ihre Ewigkeit verbringen. Das ist die eindeutige Aussage der Heiligen Schrift. Jesus rettet vor der Hölle, indem er für die Schuld der Welt bezahlte. Er kam, um für jede Sünde, die ein Mensch tut, sein Leben hinzugeben. Deshalb, Krippe und Kreuz sind untrennbar miteinander verbunden. Frag dich mal, welches Zahlungsmittel, ja, mit welchem Zahlungsmittel wir eigentlich Sünde bezahlen können. Durch Geld, das in dem Kasten klingt, durch Wanderungen zu verschiedenen Orten, durch Fasten, durch Wiedergeburten. Frag dich mal, wann hast du genug gespendet? Oder wann bist du genug gepilgert? Oder wann hast du genug gute Taten getan? Wenn wir in einen Laden gehen und möchten Schokolade kaufen, dann sehen wir den Preis und das Zahlungsmittel. 1,20 Euro für diese Rittersport oder sowas. Wenn wir zur Kasse gehen und geben 5 Rubel, dann wird uns die Schokolade nicht ausgehändigt. Welches Zahlungsmittel gilt denn bei Gott, wenn wir sündigen? Schuld wird bei Gott mit dem Leben bezahlt. Das ist das Zahlungsmittel. Denn in der Bibel heißt es, der Sünde Bezahlung ist der Tod. Und dies heißt ewige Trennung von Gott. Und weil Gott nicht will, dass wir Menschen dies erleben, schickt er Jesus den Retter. Der freiwillig, und das ist sehr wichtig und wesentlich, der freiwillig für dich und mich starb. Bei einer Sache verstehe ich meine Zeitgenossen nicht. Sie kümmern sich ja eigentlich alle um ihre Zukunft. Sie versuchen zum Beispiel, also die Kinder versuchen, einen guten Schulabschluss zu bekommen, obwohl sie nicht wirklich wissen, ob sie angestellt werden. Wir schließen Hausratsversicherungen ab und wissen nicht, ob wir sie überhaupt brauchen. Manche gehen zum ADAC und haben ihr Leben lang keine Panne. Wer von euch zahlt in eine Zusatzrente ein? Und doch weiß keiner, ob er überhaupt das Rentenalter erreicht. Alle Vorsorgen sind wirklich ungewiss. Und doch sind sie wichtig. Vorsorge ist wichtig. Es kann ja wirklich was passieren. Und dann, wer denkt, dass er sterben wird hier von uns? Wer denkt, dass er sterben wird? Oder sind wir hier mal unsterblich? Du wirst doch sterben. Und was machen meine Zeitgenossen? Sie verdrängen das. Tatsächlich, sie verdrängen das. Das, was wirklich absolut sicher ist, wird verdrängt. Oder es wird mit einem Satz aus der Märchenkiste belegt, nach dem Tod ist alles aus. Als ob derjenige, der das sagt, es weiß. Das ist ein Satz aus der Märchenkiste. Warum tut der denkende und vorsorgende Mensch eine solche Dummheit? Weil er eines erkannt hat. Wenn ich einmal vor dem heiligen Gott stehe, dann muss er mich für meine Sünden bestrafen. Mein Gewissen klagt mich an. Deswegen flüchtet er in dieses Ammenmärchen nach dem Tod alles aus. Aber Gott hat mit der Auferstehung von Jesus damit ein für alle Mal aufgeräumt. Die Fakten stehen für das Leben in Verantwortung vor Gott. Gott wird uns rufen, wie es in Psalm 90 steht. Komm wieder, Menschenkind. Ja, und dann stehen wir vor dem heiligen Gott. Vor dem Gott, der uns mit Leben, Nahrung, Verstand, Familie und so weiter beschenkt hat. Der wusste, dass wir durch eigene Schuld und Sünde versagen und deshalb seinen Retter schickte. Christus kam nicht auf diese Welt, um das Geschäft mit Tannenbäumen oder ferngesteuerten Autos anzukurbeln. Christus kam, weil wir verlorene Leute sind und wir uns nicht retten können. Das müssen wir begreifen. Das muss ich auch begreifen. Das Kommen Jesu ist der Liebesdienst Gottes für dich. Du sollst leben. Das war's. Du sollst leben. Gottes Herz schlägt für dich. Du sollst deine Heimat im Himmel haben. Du sollst den Sinn deines Lebens finden, den Sinn, den nur dein Schöpfer dir geben konnte, und zwar ewige Gemeinschaft mit ihm. Alles andere ist sinnlos. Das möchte ich begreifen und ich hoffe, ihr begreift es auch. Das Kommen Jesu ist eine absolute, ernst gemeinte Rettungsaktion. Er kam und er hat durch sein Blut und Leben die Voraussetzung geschaffen, dass du in den Himmel kommen kannst. Die Schuld ist bezahlt. Der Scheck ist unterschrieben. Christus kam, damit er unter meine Schuld seine Unterschrift setzt. Ich bezahle für den. Und er, der für mich bezahlt hat, hat mit der Währung bezahlt, die bei Gott gilt, nämlich mit seinem Leben. Was ist deine Aufgabe? Beginne, den Scheck einzulösen. Beginne, wie es hier schon steht, zu glauben. Es ist eine Tatsache. Wir haben die Geburt von Jesus erst recht verstanden, wenn wir vor allem und zuerst über den Retter uns wirklich von Herzen freuen. Nicht gespielt freuen, sondern wirklich. Es muss unser Herz treffen. Das ist der Ausspruch des Engels. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr. Wenn du damit noch nicht viel anfangen kannst, dann brauchst du weitere Informationen. Bitte Gott selbst um Hilfe. Er wird ein ernstes Gebet zu ihm nicht abweisen. Er hat viel dran gesetzt, damit er dich überhaupt retten kann. Und dann wird er dies auch noch tun. Und suche Menschen, die schon den Retter Jesus für ihr Leben gefunden haben. Das Jahr ist bald zu Ende, aber so Gott will, werden wir auch nächstes Jahr Gottesdienste feiern, bei denen genau dieses Thema immer wieder angesprochen wird. Nun wollen wir noch ein Abschlusslied singen. Das bekannteste Lied für diese Zeit. Wie heißt es? Stille Nacht, genau. Aber diesmal werden wir einen etwas anderen Text haben. Ja. Denn, also ich habe einen etwas zeitgemäßeren Text gefunden, der nicht mehr von einem holden Knaben im lockigen Haar spricht. Denn manchmal wird ja durch die Verniedlichung eines Geschehens auch der Ernst genommen. Deshalb werden wir hier mal neue Strophen sehen, aber nicht nur neue.